Hier ist Rodeo Radio, der Bosshaus Podcast bei Radio Bob.
Howdy friends and neighbors, welcome zu einer neuen Ausgabe von Rodeo Radio, the Bosshaus Podcast bei Radio Bob.
So sieht's aus. Wir haben heute einen Musiker zu Gast, einen Vollblutmusiker, ein langjähriger Freund. Er ist geboren 1973 in Tralee.
Tralee.
Oh, jetzt hast du dich fast schon verraten. Schön, noch nichts sagen. Zog 1998 nach Deutschland.
Hat unzählige Alben mit Gold- und Platinstatus.
Gerade mit dem neuen Album am Start.
Wuchs zusammen mit 7 Schwestern auf. Also wenn einer weiß, wie man mit Frauen umgeht, dann er.
Oder nicht.
Ein langjähriger Weggefährte, bereits sozusagen Freund und Brother from another mother. Herzlich willkommen, Ray Garvey.
Yo.
Ja, schön, dich hier zu haben.
Ich freue mich total. Endlich mal eine Einladung, die ich annehmen wollte.
Und wir haben dich lange eingeladen, bis du Zeit gefunden hast.
Aber so wie euch ist so viel zu tun in der Zeit, wo nichts zu tun gibt halt.
Ja, das war. Genau, ja. Wir haben gerade schon geredet. Es ist unfassbar. Man kann nicht auf Tour. Man hat eigentlich alle Zeit der Welt, aber ist gar nicht so. Man macht immer irgendwelche anderen Sachen.
Kreativen Köpfen fällt doch immer was ein. Du hast in den ganzen Lockdown-Monaten die Yellow Sessions ins Leben gerufen.
Ja, die Yellow Jacket Sessions, die haben wir, glaube ich, das 17. gedreht. Das ist jeden Donnerstag um 8.30 Uhr ist es jetzt. Das war eigentlich so eine spontane Idee. Josephine, meine Frau, sagte, wir lagen auf dem Couch und ich habe gerade mein Studio fertig gebaut im Januar. Hm. Und dann hat sie gesagt, Ray, gehen wir nach oben und spiel mal was für die Leute. Und weil ich war ein bisschen, hatte so ein bisschen schlechtes Gewissen, dass ich nicht irgendein Autokino gemacht oder irgendein Picknick gemacht hatte oder bla. Also ich fand es super, dass das anderen beschäftigt hat. Mir war das irgendwie ein bisschen fremd. Ich habe es nicht so ganz im Blut gehabt, das zu machen. Und dann bin ich da oben gegangen mit einfach Live-Stories Instagram. Und dann waren halt 10.000 Leute im Feed. Und dann dachte ich halt, okay, dann vielleicht sollen wir das dann mehrmals machen.
Ja.
Und ich liebe es. Also Joe und ich, wir haben echt unser Spaß damit und wir machen es weiter, weil wir das lieben. Und ich glaube, die sind die Dinge, die man am liebsten, also gut macht auch. Es sind die Dinge, die man liebt.
Witzigerweise haben wir das auch gemacht, ne? Diese Insta-Sessions. Ja. Angefangen daraus wurde bei uns dann jetzt hier der Podcast und die Rockshow bei Radio Bob, mehr oder weniger. Unser regelmäßiges Get-Together.
Lebenszeichen.
Ja, und bei dir ist ja auch so, du hast ja auch angefangen alleine, inzwischen immer Gäste am Start, Musik von dir, gemeinsam mit den Gästen.
Ja, es ist halt irgendwie so gewachsen, wir haben so 14 Shows gemacht, und dann haben wir eine 5 oder 6 Wochen Pause gemacht, wegen einfach Familienurlaub. Und dann habe ich Gäste so regelmäßig da gehabt und manchmal online, manchmal im Studio. Die erste so große XXL-Show war mit Sido und ihr wart auch dabei und Samu Haber und Michael Schulte. Das war ein reiner Chaos. Da merkst du halt, dass wir wirklich sehr spontan arbeiten.
Viel los.
Aber es ist crazy. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich lerne halt sehr viel Covers, ne? Also Musik vom anderen. Und weil es war ein bisschen, glaube ich, unwechselhaft, wenn ich nur meine eigene Musik spielen würde. Und dann habe ich so Covers angefangen zu spielen, irgendwie von Snow Patrol, von Springsteen, von U2, von alle möglichen halt irgendwie so. Und Shawn Mendes, Billie Eilish. Und es war einfach dann, wow. Ja, so ein Songwriting vom anderen, das ist mich schon
irgendwie was. Ray, so haben wir auch angefangen mit Covers.
Das stimmt. Hey, und vor euch, und das kann man sagen, eigentlich hatte ich euch eingeladen und wir, wie immer bei uns, ist so ein bisschen Chaos. Wir haben es nicht hingekriegt, irgendwie so direkt. Und hatte ich aber gedacht, halt, naja, klar, ich weiß genau, was ich von euch spielen sollte, halt irgendwie so Word Up wäre zum Beispiel eine
auf jeden Fall.
Das wäre eine, wo ich dachte, okay, das können wir zusammenspielen. Aber es ist witzig, wie der Kopf dann arbeitet.
Aber Leute, wir sind schon wieder mittendrin. Wir brauchen noch die erste Kategorie, der Startshot. Die Show findet immer mit dem Startshot seinen Anfang. Ja, und deswegen gibt es einen Whisky.
Startshot.
Schön, dass du da bist.
Freue mich.
Cheers.
Cheers. Cheers. So schließt sich der Kreis. Erstmal Prost. Wir haben uns ja auch beim Saufen kennengelernt. Weißt du das noch?
Ich weiß genau, was das war. Das war in Belgien.
Ja.
Und wir haben mit Max Herr gespielt. Und dann irgendwann, also so, ihr seid eigentlich so eine Testosteron-Trooper, ne? Also muss man ehrlich sagen, wenn der Boss das ankommt, halt, dann man spürt halt die Muskel halt. Wieso, das ist wirklich halt Testosteron pur. Und wir waren halt dabei in Raymond und wir haben gesagt, okay, wir mussten uns beweisen hier. Und dann haben wir angefangen, Dosen zu schießen.
Ja.
Also,
ja.
Als wäre es gestern. Und ich fand es, das hat unheimlich viel Spaß gemacht natürlich. Und du weißt, wie es ist, man trinkt ein bisschen zu viel, dann wird man locker und dann fließt halt dein Testosteron weg. Und dann ist eigentlich so Austausch und ich würde behaupten, deswegen sind wir immer noch Freunde, weil wir einfach an dem Tag uns so, super verstanden haben. Du
hast Top-Basis geschafft.
Genau, genau.
Ich erinnere mich auch noch, du bist dann nochmal hoch in euer Garderobe und hast noch ein paar Drinks und Pullen aus dem Kühlschrank noch geholt.
Ja, natürlich.
Genau, also die Beatsteaks waren auch da an dem Tag. Die hatten, die fanden das Dosenstechen, was wir da gemacht haben, aber glaube ich skurril. Die waren nicht so ganz dabei. Ein, zwei Leute von denen waren kurz dabei, sind dann ausgeschieden schnell.
Ja, ich finde, wieso manchmal der Rockstar spielen und nicht sein, ist halt schwierig halt irgendwie so. Ich glaube, die führen halt irgendwie so eine andere Art von Rockstar. Aber ich weiß, zu der Zeit ging es um wirklich jeder Flocken von dieser Art Rockstar zu erleben.
Es ging ums Überleben.
Ja, also es ging um zu erleben erstmal. Also wirklich, das, du träumst nicht davon die ganze Zeit als Kind und dann sagst halt, okay, jetzt bin ich erfolgreich, schalte ich das alles ab.
Nee.
Also wir haben tatsächlich, aber wir sind, muss ich ehrlich sagen, zu der Zeit auch in die falsche Richtung gegangen. Es war ganz viel irgendwie so für uns und
man muss
es gut dann irgendwann, wenn es ein bisschen weniger ist, aber wenn es läuft, dann läuft es halt.
Ja, die Balance muss man auch erst lernen und finden als Band, wenn man so einen guten ansteigenden Erfolg hat, dann, dass man nicht komplett durchdreht oder durchdreht und irgendwann auch wieder denkt so, komm, aber Job müssen wir auch noch irgendwie machen.
Ja, aber es ist ein langer Weg, das manchmal zu merken, ne?
Deswegen sind wir alle so lange dabei.
Also die drei, die sitzen an diesem Tisch, haben auf jeden Fall lang gebraucht, um diese Weg zu finden, zurückzufallen. Ich denke halt, weiß es nicht, mein Helden waren auch Chaoten und Rule Breakers und Rebelle.
Und wer denn?
Zum Beispiel? Kurt Cobain zum Beispiel. Ich finde Elvis war auch ein Held für mich, aber ich meine, der war, du musst dir vorstellen, der kam in eine Zeit aus Amerika, wo er mit nur schwarzen Musikern unterwegs war, für eine lange Zeit. Irgendwie so klar, sein Band könnte nicht schwarz sein wegen damals, aber der hat irgendwie so bei ganz vielen schwarzen Musikern halt irgendwie so seine Liebe zur Musik gefunden, vor allem sein Gospel-Musik. Und mein Papa hat immer irgendwie so die Abends gekauft und habe ich gehört und liebe ich immer noch. Das ist für mich irgendwie so ein richtiger Rückzugsort, irgendwie so Elvis zu hören. Crazy.
Ja, bist du bei uns an der richtigen Stelle. Aber da sind wir ja schon direkt bei deinen Anfängen. Du bist in Irland geboren mit 7 Schwestern.
Ja.
Du warst immer der Hahn im Korb.
Oder
Bedienung
sozusagen.
Warst du der Jüngste oder mittendrin?
Dritte.
Ich war Dritte.
Und der Bindelte.
Da lernt man sich aber zu beweisen, oder?
Also was man lernt, ist tatsächlich, man hat diese Trennung nicht. Das ist ein Frau und das ist ein Mann. Also wir sind zusammen aufgewachsen und waren alle gleichberechtigt im Sinn halt von, wer härter gehauen hat, hat gewonnen. Also in Irland ist ziemlich... Und ich meine, ich habe oft verloren. Und irgendwann ist man in einer Alte, so, ich kann mich erinnern, einen Streit habe ich gewonnen und mein Vater gesagt, ich habe gesagt, das erste Mal habe ich das Gefühl gehabt, dass ich gewonnen habe, war ich vielleicht 6 oder 7 und kam ich zu meinem Vater, ich habe gewonnen. Und er sagte, Mädels haut man nicht.
Und
ich war,
what?
Und du frustriert.
Wieso ist es denn umgekehrt?
Und
ich liebe
alle meine Schwestern und wir haben ein super Verhältnis miteinander. Gott sei Dank haben wir als Familie, sind wir echt tight-knit. Und ich glaube, was ich gewonnen habe, war wirklich, ich schätze eine Frau wegen ihr, so der Begegnung halt, ob das Kompetenz ist oder Schönheit oder Charakter oder Gespräche. Das ist für mich die Dinge halt irgendwie so. Und nicht, weil sie eine Frau ist, wenn das Sinn macht. Also das ist für mich, wenn ich arbeite, tatsächlich in unseren Büros sind grundsätzlich Frauen. Keine Ahnung, ich meine, ich liebe Kompetenz. Ich bin halt jemand, der gerne mit kompetenten Menschen arbeitet und es mir wurscht, ob es Mann, Frau oder
Fragezeichen
ist.
Total, genau. Du hattest genug Emanzipation um dich herum auf jeden Fall.
Und vor allem habe ich gesehen, dass meine Schwestern immer wahnsinnig kämpfen mussten, um kleine Schritte nach vorne zu schaffen, wo ihre, sag mal, Ebene auf Arbeit zum Mann kam halt mit nur Riesenschritte und das habe ich oft gesehen und ich dachte, ey, wie scheiße ist das? Irgendwie so, weil, aber die haben immer gewonnen. Also ich hätte kein Gefühl, dass die irgendwie aufgegeben und das ist echt sogar unsere Familie Motto halt, irgendwie das Mori und Victus, von egal wie Familie, das heißt, sie sterben unbesiegt. Und wir haben das echt im Blut. So ja, also Mutter und Vater,
die unter der Haut sozusagen jetzt.
Ja, aber die sagen halt, ja,
das ist so Highlander-Style.
Ja, aber irisch.
Ja, genau. Ja, und sag mal, und deine musikalischen Anfänge, die waren auch in Irland, war das ja die Zeit, wo du schon als Roadie auch unterwegs warst ja und in Bars gespielt hast? Ja.
Ich habe in Bars gespielt, ich war Roadie zum Beispiel für Therapy, so Pop-Rock. Cool. Ja. Ich habe eigentlich bei der Anlagefirma gearbeitet, denn also Bands haben nicht wirklich so Crewmitglieder gehabt, unbedingt hat er wieso, dann ist mal eingesprungen und hat zum Beispiel die Gitarren gestimmt, hat mir die Anlagen aufgebaut und es war sehr rustikal, das Ganze der Live-Szene und vor allem Punk-Bands und Rock-Bands hatten gar keine Plattform, die Main-Clubs wollten die nicht haben und dann irgendwann war das so ein Underground und die Clubs waren halt nicht wirklich Clubs, die waren alte Tanzhallen
ja
und dann bist du mit der Anlage rein und 1000 Leuten sind gekommen, das war immer crazy, ja, aber ich habe es geliebt und ich war Kulturreferat in University. Ich war 4 Jahre in University. Und dafür bin ich sehr dankbar, weil ich hatte eine Zeit ohne Kameras, ohne Erfolg, ohne irgendwas. Und dann habe ich angefangen, so ich hab, in der University-Zeit habe ich eine Band gegründet. Und wir haben als Band dann haben die erste Tournee in Deutschland gefahren und ohne Erfolg, aber mit sehr viel Spaß und sehr viel Erfahrung. Und vor allem habe ich gesagt, alles, was wir gemacht haben, mache ich nie wieder. Das war die schlimmste Zeit und die beste Zeit zugleich.
Und war das der Grund, dass du dann nach Deutschland gezogen bist?
Ja.
Weil das eine gute Zeit war?
Oder? Also ich habe das Land geliebt und ich hatte das Gefühl, wenn ich wirklich mich hier, wenn ich bereit bin zu arbeiten, dass ich weiterkomme. Ich wusste nicht, ob ich die beste Hochzeitsbandsänger wäre oder Straßenmusiker oder egal was, aber ich wusste, hier komme ich weiter. Und ich meine, es sind 80 Millionen Menschen gegen so zu der Zeit 3,5 oder 4 Millionen Menschen in Irland. Ich dachte halt, ey, die Arbeit, finde ich, ist ähnlich. Und dann lieber erfolgreich unter 80 Millionen Menschen zu sein.
Und ich glaube, also in Deutschland hat man, wenn man aus dem englischsprachigen Ausland kommt, auch immer einen ganz guten Exotenstatus. Ne? Ja. Die Deutschen stehen drauf auf International Musicians. Und das hat, glaube ich, bestimmt geholfen, oder?
Ich glaube, dass die deutsche Publikum, die ich erlebe, halt lieben halt Musik. Und wenn du das lieferst, was die lieben, wenn du was meinst, dann sind die halt treue Fans. Die lieben das wieder zu erleben. Ja. Und ich meine, ich habe viele Fans, viele Freunde auch, irgendwie so auf die internationale Szene, die lieben nach Deutschland zu kommen, weil einfach die Fans on the Music Live Szene ist so gesund.
Groß auch, ne? Ja, also ist ein großer Markt.
Weil manche machen halt
merkt man jetzt like erst zu diesen Zeiten, wie groß der Markt eigentlich ist.
Ja. Welche irischen Bands haben dich denn beeinflusst?
Ah.
Weil ich habe vorhin mal geguckt, es gibt ja doch ein paar, die man, wo man nicht immer gleich weiß. Thin Lizzy zum Beispiel, ne? Großartige Band. Ich wusste nicht, dass die aus Irland sind.
Ja, aber das war für uns ein Riesenheld. Also Roy Gallagher und Phil Lynott. Ich meine, als Phil Lynott gestorben ist, da ist das ganze Land stehen geblieben. Ich kann mich erinnern, in der Küche Radio hören und weinen. Irgendwie so, das war echt ein Held für uns halt irgendwie so. Und ich meine, auch diese Rockstar-Element, ich meine, guck dir die Fotos an, das ist halt,
mega.
Das ist Today Rockstar, aber in echt irgendwie so und nicht nur Influencer.
Das ist eine Show, halt,
das ist the real shit thing.
Yeah. Ja, und ich meine, der war auch legendär halt irgendwie so und wahrscheinlich eher zu meiner Zeit war eher so U2, ein Band, die heißt Aslan, auch ein super melodiöses Rockband.
Hm.
Mehrere Bands, die man nicht kennt, weil die nicht vom Insel wegkamen. Und aber das war exciting. Also in einem Band zu sein war wichtig. Halt, du musstest irgendwie so ein Band haben, wenn du irgendwie so das Musik fertig erleben wolltest. Und natürlich, dann spielst du in jeder Loch für kein Geld.
Klar,
und
absolut.
Feierst dich selber total, wenn keine andere dich feiert. Halt, irgendwie so. Aber YouTube war wahrscheinlich so ein großer Einfluss. War auch einer meiner ersten Konzerte.
Du hast Bono auch getroffen, ne?
Mehrmals, inzwischen. Ja. Der ist, das war schon ein crazy night, weil eigentlich habe ich ihn erstmal kennengelernt, irgendwie so mit der Chef einer Plattenfirma, wir sind gleiche Firma halt, Plattenfirma, und dachte halt, wow, war nicht vielleicht die beste Begegnung, aber der war super nett und Wahnsinnsgeschichten. Und dann waren wir in einem Raum, in einem Restaurant in Berlin, und dann gehe ich in den nächsten Raum, dann komme ich zu meinem Tisch zurück und da sitzt meine Frau mit Michael Mittermeier und Bono, beide oben ohne. Und
deine Frau?
Nein, meine Frau nicht.
Also ach so, die zwei Jungs.
Und ich dachte halt, what the fuck is going on here? Und dann guckt Bono mich an und sagt halt, ah, daher hat deine Frau ihr irischer Akzent. Und ich war halt, okay, und damit war die Eis gebrochen und dann...
Gut. Und warum oben ohne, wenn ich nochmal nachfragen darf?
In diesem Restaurant tatsächlich waren ganz viele Frauen in Bilder oben ohne. oder komplett nackt und die wollten halt so eine gewisse
Nähe schaffen.
Eine Equality. Die wollten halt einfach, wenn die Frauen das mussten, dann machen wir das auch.
Und ich glaube, ich weiß, wo es war.
Genau.
Und, im Raucherraum.
Ja, das war in der anderen Raum. Aber ja.
Ach, der andere Raum. Okay.
Ja, aber ich war auf jeden Fall skurrile Abend. Der war, Herbert Grummer war auch da und Johnny from Razorlight.
Und alle oben ohne.
Nee, Herbert hat sich nicht getraut, ich auch nicht.
Was war das für eine Party, Ray?
Nee, das war, es war nach die Echo. Mega. Es war nach die Echo und it was like, I mean, it's one of those, einer von diesen Abenden, wo du sagst, that's why I do this. Ja. Ja, weißt du, das ist der Traum halt. Und wenn ich sage halt Bonnie, you too, das sage ich nicht so leicht. Ich bin schon immer noch ein Fan von der Zeit, wo ich wirklich halt mein erster Konzert, und er ist immer noch ein Held für mich.
Na klar.
Aber wir haben auch eine Basis, wo wir einfach miteinander reden können. Und ich habe viel mit One.org gearbeitet, so die Lobbygroup von Bono und Bob Geldof. Und so, wir haben eine andere Ebene, aber ich kann diese Zeit auch nicht vergessen, wo ich wirklich halt die erste Ticket für mein Konzert in der Hand hatte und wow, mein erster T-Shirt war ein New T-Shirt.
Geil.
Aber das geilste Geschichte, und ich weiß, ich rede sehr viel, ihr wisst es schon.
Du.
Aber Josephine, meine Frau, war auf einem Konzert mit sie hat eine Ausbildung gemacht oder Praktikant bei einem Fotograf für Live-Konzerten und er hat einmal gesagt, hey, komm mit, ich gehe in Fotograf U2. Und Bono hat immer in den Konzert ein Mädel aus dem Publikum geholt, auf die Bühne gebracht und mit ihr getanzt. Und er hat Josephine aus dem Publikum geholt und sie war 15 oder so oder 16. Und das Schönste von mir ist irgendwie so, weil ich habe gesagt, ja, du hast versucht, sie zu küssen. Und sie hat Nein gesagt.
Yeah. Deine Frau hat schon immer eine Schwäche für ihren, offensichtlich.
Also offensichtlich, ja, aber... ja, sie ist zu mir gedreht und hat gesagt, halt, weißt du was, Ray, du erzählst sehr gute Geschichten, aber Bono ist schon an der Liga halt. Weil Bono, der hat so viel erlebt und wenn er packt, dann bist du halt, der Kiefer ist irgendwann hier und denkst, wow.
Ja, klar.
Da muss man nochmal ein paar Jahre warten, du, dann steckst du den Bono in die Tasche, erfolgsmäßig, oder? Läuft doch wie geschnitten Brot bei dir gerade.
Ja, du hast eine neue Scheibe draußen.
Seit 2 Wochen ist dein Album raus.
Ja.
Congrats.
Danke, danke. Ich bin, ihr kennt es, super aufgeregt. Irgendwie so die ganze 1,5-2 Jahre Arbeit ist jetzt da. Und ich meine, du fängst an mit einer Pyramide vom Arbeiten. Irgendwann ist der letzte Stein da oben und das alle Reste fällt weg. Hm. Und du stehst da nacht in der Kreuzung halt. Irgendwie
absolut.
So. Und it's crazy.
Manchmal weißt du, auch wenn du das Fundament baust, noch gar nicht, wie das Gebäude am Ende aussehen wird.
Crazy, absolut. Ja.
Auch zu den Zeiten, ne, mit Promo und so weiter, Promo-Tours und so weiter, ist ja alles ein bisschen schwierig gerade. Ja.
War es denn geplant vom Timing so oder hat jetzt Corona und Lockdown das Album beschleunigt oder war sowieso der Plan November dieses Jahres?
Also wenn ich euch ehrlich bin, Josephine ist halt so die Geschäftsfrau in unserer Familie und ich bin halt der Musiker und ich versuche mich mehr mit der Musik zu beschäftigen als der Plan. Und wenn sie sagt halt, wir können es da, dann sage ich halt, ich jetzt gerne da. Ich bin so ein Zahlentyp. Also Friday the 13th habe ich gesagt halt, ja bitte.
Und, gutes Timing.
Ja, ich liebe das halt irgendwie so und es ist schon crazy, aber es ist so, der Waage wird glaube ich hier erst mal bringst du ein Album raus, wo nichts normal ist und die andere Seite war, du musst ein Album rausbringen, weil Leute brauchen Unterhaltung und wenn wir einfach nichts machen, irgendwann ist es einfach irgendwie so eine Leere halt und wir wollen diese Leere füllen und mit Musik und man kann dann Musik dann nicht mehr zurückhalten, das ist dann, du darfst nicht besitzen, ist Musik, finde ich. Auch wenn ich damit involviert bin, das gehört mir nicht. Das
muss raus.
Das muss raus. Halt und da liebe ich auch.
Ja, deine Single hat ja schon ganze Arbeit geleistet, sehr erfolgreich. Also man sieht, die Leute wollen Ray, die wollen Musik hören.
Ja, freue mich.
Und dein Album läuft auch sehr, sehr gut. Wie ist mit Tour?
Tour ist geplant jetzt in Mai und in Oktober, November. Und wir waren super glücklich, dass die erste Ankündigung von der Tour ist gut angekommen. Also es war nicht so, denn auf einmal, wir trauen uns nicht. Die Leute wollen sich trauen.
Ja.
Und die haben natürlich Bock auf den Konzert. Wieso? Darauf freue ich mich natürlich. Aber ich freue mich vor allem, dass sie gesagt hat, nee, wir kommen. Ich glaube, ich hoffe, dass meine Fans auch wissen, dass ich ihre Interessen auch im Herz haben und das, ich mache keinen Blödsinn und wir würden mit alle Maßnahmen halt irgendwie umgehen müssen und gucken halt, dass jeder gesund da reinkommt und wieder gesund nach Hause geht halt.
Ja. Bist du in Brasil unterwegs oder?
Warum heißt die Platte Hey Brasil?
Brasil ist ein keltisches Wort, das heißt König. Nee. König.
Es hat nichts mit Brasilien zu tun.
Nein, also ein High Brasil war eine Insel auf der Westküste von Irland, die verschwunden ist in den 1700 und das war der Sitz der High König. Und das war auch als Kinder haben wir davon gelernt oder gehört als Tiernan Oak, the land of the young, also das Land des Jugend, weil alle Helden, die da hingegangen sind, sind genau ihr Alter geblieben, die sind nie alter geworden.
Und gibt's den Ort noch? Ich muss da hin.
Also ohne Shit geht er regelmäßig. Also das in den 1300s, wenn du den Namen googelst oder recherchierst online, dann merkst du halt, okay, die in den 1300s gab's auf die Karte diese Insel, und was crazy ist, das war ein Kreis, die in der Mitte einen Fluss hat. So wird es bezeichnet. Mhm. Und der Fahne natürlich von Brasil ist genau das. Also das ist ein Kreisel mit einem Strich durch die Mitte. Und
das klingt ja Illuminati-mäßig.
Also, nee, aber ich frage mich, also
die Leute sind aus Irland nach Südamerika und haben dort einen neuen Staat gegründet. Ewig jung.
Ich habe das High Brasil genannt, weil ich war in auch diesen Zeit, die uns alle affektiert, habe ich so eine gewisse Liebe zur Musik verloren. Also nicht die Liebe zur Musik, aber eher warum? Und nicht wegen Corona. Ich wollte nicht, dass dieser Album irgendwie so ein Geburt der Corona-Zeit ist. Es ist ein Album mit Musik, die man hoffentlich in Jahren auch hören kann. Und High Brasil war so diese Utopie halt, irgendwie so, wo man wirklich verschwinden könnte und sagen halt, hier ist der schöne Sachen, die ich lebe. Also ich liebe Musik. Ich liebe auf die Bühne zu stehen. Ich liebe Musik anderen zu spielen. Ich liebe auch zu feiern. Das gehört auch zu mein Musik halt. Und ich habe High Brasil gesucht und der Album ist das, was ich gefunden habe. Auf diese Suche halt.
Sehr schöne Erklärung. Jetzt, Deep Shit.
Ja, ja, geil.
Also und wir dachten so, was hat er denn mit Brasilien? Also es sind ja auch noch Palmblätter auf dem Artwork. Ja, ja. Dann ist also man direkt bei Brasilien.
Wir haben schon ein bisschen damit gespielt, aber das ist die Geschichte. Und ich freue mich immer, wenn Leute
das sagen, clever.
Ja, jetzt verstehe ich. Und ein alter Freund von mir, der in Deutschland wohnt, ich habe lange nicht von ihm gehört, und dann schreibt er nur eine SMS, Tier Nanook. Der hat es sowohl verstanden, halt irgendwie so. Der ist in Irland auch aufgewachsen. Okay. Und der wusste, diese Insel ist Tier Nanook. Und aber wollt ihr die nächste crazy südamerikanische Connection, die ich habe?
Go for it.
Are you ready?
Yeah. I'm ready.
This shit is beyond.
Wir haben noch eine Stunde.
This is beyond. Also ich war in Dresden und wir haben eine junge Garde gespielt und da stand auf einmal meine Tante, also die Schwester von meiner Mutter, und sie war dann ihr Mann, und dann kam sie backstage und wir sind wie aus der Puste, und dann hat sie gesagt, ja, dein Partner hat mir sein Plakat gezeigt. Und da hat er die zwei Lynches, irgendwie so die meistgesuchten Männer auf dieser Erde. Mhm. Und dann habe ich gesagt halt,
and?
Wer ist denn das jetzt irgendwie so? Weil wir sind, das Ding ist, Garvey ist mein Nachname und meine Mutter ist aber Lynch. Also so vor ihr Hochzeit war sie Lynch. Und dann habe ich gefragt, wer jetzt irgendwie so nicht wusste. Zum Beispiel, meine Mutter hat mir davon erzählt, Liam Lynch. Das ist wäre meine Uronkel.
Okay.
Und der ist halt, der war der letzte Kommandant der IRA. Irgendwie so die,
wow.
Die
der IRA.
IRA, die Irish Republican Army. Aber die alte IRA, nicht
die,
Terrorgruppe.
Das wäre jetzt eine News gewesen. Okay. Den sucht man
also
noch.
Also mein Papa hat sich wirklich recherchieren lassen, das ganze Geschichte ist super beeindruckend. So, dass wenn du in Irland in der Kneipe, wenn jemand rausfindet, dass du der so verwandt bin, dann stehen die auf und geben dir die Hand aus Respekt. Also die haben so
Monumenten
irgendwie so gebaut für ihn, und das ist echt ein Held von Irland. Und meine Mutter hat uns nie davon erzählt, weil mein Vater war der Chef der Polizei, und wir waren in einem Ort, wo sehr viele von der jungen Ära, also die neueste Ära waren, und das war, sie meinte, das könnte uns in Konflikt bringen.
Zu Missverständnissen führen.
Und sie hat gesagt, lieber erfährt ihr das nicht, und als mein Papa in Rente ging, dann hat sie uns davon erzählt. Aber dann habe ich gesagt, okay, Liam Lynch kenne ich, aber wer ist die andere Lynch? Und dann sagt meine Tante, naja, Ernesto Lynch. Und ich habe gesagt, aber wer ist Ernesto Lynch? Und meine Mutter sagt halt, oh ja, das war Klassik, meine Mutter, ne? Ah ja, stimmt, habe ich vergessen, dir zu erzählen. Ich war halt, was denn hast du vergessen, mir zu erzählen? Naja, du bist mit Che Guevara verwandt. Ich war halt, what?
What?
Nein.
Und dann hat sie, ja, am Ende.
Weil Che Guevara übersetzt auf Irisch heißt er dann Ray Garvey.
Nein.
Che Guevara.
Oder wie so ein französisches
Restaurant.
Che Guevara.
Ja. Nee, aber check schon. Der heißt Ernesto Lynch Guevara. Na, das ist sein wörtlicher Name.
Crazy.
Und so sein Opa ist aus Irland, aus Limerick gekommen, ist dann nach Spanien und dann von Spanien nach Argentinien, hat einen Sohn, Ernesto, und das war der Vater von Che Guevara. Und Ernesto Lynch. Google this, I'm not fucking joking. Und das Beste ist, den schwarze Beret, die er anhat, das ist ein alte IRA-Beret. Der hat
die
Guerilla-Art von der IRA gelernt, irgendwie so studiert, um einfach ihn zu educaten. Und, aber vor allem, weil ich dachte halt, das ist crazy.
Und, es ist.
Aber das, die irische Finger, die gehen in die Welten aus. Und,
ist Wahnsinn,
crazy. Und das war halt in der Zeit, wo ich High Brazil auch wieder für mich entdeckt habe. Und super Geschichte, crazy.
David Lynch gehört aber nicht dazu.
Nee, leider weiß ich nicht. Also ich mag schon seine Filme.
Sag doch einfach mal, ja,
das ist wahrscheinlich. Ja, man muss das einfach mal einfach sagen. So, komm, wir machen mal eine Kategorie. Wir lockern mal auf.
Ja.
Quick and dirty.
Quick and dirty.
Schnelle Antwort. Manchmal bleiben wir trotzdem hängen, weil wenn die Antwort
nicht so
manchmal Fragen aufwirft.
Okay.
The Voice oder Sing meinen Song?
The Voice.
Aha, okay. Irish Pub oder deutsche Kneipe?
You had me at A. Irish Pub. Okay. Also ich liebe halt deutsche Kneipen, aber Irish Pub.
Ich kann noch eine Frage hinterher schießen. Guinness oder Hefeweizen?
Guinness in Irland. Hefeweizen habe ich durch.
Gibt es eigentlich, gibt es irgendeinen Iren, der kein Guinness trinkt?
Gibt es die Murphys trinken? Das ist so ein ähnliches Stout. Das kommt darauf an, wo du bist. Also in Dublin alle Guinness und in Cork.
Ja, so aber den Stuff halt, ne?
Stout.
Das ist schon
Stout.
Dann erspart sich auch die Frage, Bier oder Whisky?
Bier.
Ja, aber Irish Whisky ist auch geil.
Ich habe einen Whisky, der ist mir geschenkt, 35 Jahre alt oder älter sogar. Und das kann man nicht einfach so aufmachen und sagen, wir trinken das jetzt. Du musst halt einen Moment haben. Also da ist schon so eine gewisse... Romantik. Also,
du musst ihn ja auch nicht gleich ganz austrinken, ne?
Ja, aber ich kenne das nur so.
Ach so.
Die ist aber auf, die wird jetzt in zwei Tage auf.
Zu viel Angel Dust, der verriecht sonst, ne? Die Quality geht runter.
Genau, das gehen, schlafen gehen und denken halt, na, das ist noch ein halber Schlag. Ja.
Alright, komm weiter.
Ja.
Lieber keine Haare oder, also lieber keine Haare auf dem Kopf oder keinen Bart?
Jetzt wird es immer deeper hier.
Ich kenne das ohne Bart.
Okay.
Also ich würde eher lieber Haare auf dem Kopf haben.
Das würde ich auch so sagen.
Nie wieder Musik hören oder nie wieder Musik machen?
Nie wieder Musik hören. Also nie wieder Musik machen geht nicht.
Und wenn du dich machst, hörst du sie auch.
I took the lesser evil. Mhm. Ich würde die beide immer nehmen, ich sehen, aber die eine geht nicht.
Okay, Rock oder Pop?
Rock.
Irish Breakfast oder einfaches Brot?
Ich könnte ein Brot mit in Irish Breakfast essen, aber ohne geht auch.
Alright. Ja gut, kommt reich, ne?
Ja. So, sag mal, also ich will noch mal kurz zu deinen Anfängen. Ne? Also du bist nach Deutschland gekommen und dann hast du ein bisschen Musik gemacht und dann hast du irgendwann sehr erfolgreich Raymond gegründet.
Ja.
Und wie viele Jahre wart ihr unterwegs?
10 Jahre.
10 Jahre mit unzähligen Hits, Supergirl und so weiter.
Ja.
Wie schwer war es für dich, dass es die Band nicht mehr gab? Du hast dann Solo weitergemacht. Fehlt dir was?
Manchmal diese Bruderschaft, ich meine, ihr kennt es auch beide sehr gut, und ein Band, aber ich habe ziemlich fixe Band als Solokünstler, halt so auf jeden Fall 2-3 Mitglieder, die immer dabei sind. Ich glaube, ich bin, wenn ich ehrlich bin, ich bin ziemlich ego-getrieben. Ich will mein Potenzial erleben. Und ich meine nicht ego-centric, wo so zu anderen Schaden irgendwie so führt, also einen Schaden zu jemand anderem. Es ist eher so, ich will halt mein Bestes erleben. Und ich weiß, dass man dann manchmal sagen muss, okay, ich gehe weiter. Hm. Oder ich will es so machen. Und
also dann, keine Kompromisse machen im Zweifel.
Ja, ich glaube, man muss erstmal die Kompromisse machen und dann die wirklich den Fehler erleben und dann merken und sagen, das mache ich nie wieder. Und dann ist die Frage, ob 5 Leute in die gleiche Richtung gehen wollen. Weil es war keine schöne Trennung. Wir haben uns so ziemlich arg gestritten. Oh, ich wollte das alles hinter der Tür machen, dass wir nicht wirklich unsere, you know, we say in English, we say don't wash your dirty laundry in public.
Same in German. Ja.
Und ich wollte das einfach unter uns machen. Und ich finde, das haben wir gut geschafft. Nicht immer, aber so grundsätzlich. Aber ich bin auch bin nicht jemand, der Nacht tragen das, oder versuche ich zumindest nicht zu sein. Und habe ich dem an irgendwie so das Beste gewünscht. Und ich habe immer gesagt, das ist, wenn es uns so wichtig ist, dann wird es nicht leicht auseinandergehen. Weißt du, das war uns allen sehr wichtig, deswegen war das auch ein großer Streit am Ende. Ich glaube, es war auf jeden Fall eine der tollsten Seiten meines Lebens. Also ich habe unglaublich viele Sachen erlebt in mehreren Ländern. So ein Wahnsinnserfolg, die ich mir gewünscht habe als Kind. Und ich glaube, eine Art von Erfolg, die es nicht mehr gibt, wenn ich ehrlich bin, halt so diese so Wahnsinns-Popstar-Rockstar-Elemente. So Scheiben verkaufen und wirklich In-Store-Promotions, where it's crazy.
Ja, ja, klar. Ja.
Und du rennst manchmal die Straße lang, weil Fans hinter dich laufen. Und das, diese ganze Craziness, das war obergeil.
Ja. Ja, du bist jetzt seit 22 Jahren in Deutschland?
Ja.
Und im Deutsch klappt immer noch nicht so richtig gut.
Nicht
so
ernst.
Deswegen gibt es jetzt...
Komm, eigentlich spricht jetzt, der fließend, der tut mir immer so, das macht ihn interessant.
Also ich mache immer... Ganz geile Fehler, wo sogar meine Frau jetzt nicht mehr mir sagt. Sie sagt mir nicht mehr, was ich gerade falsch gesagt habe.
Sie freut sich.
Sie freut sich, dass du es nicht lernst, richtig lernst, weil es so süß ist, oder?
Ey, ohne
so der Samu-Haber-Effekt.
Deswegen, pass auf, deswegen haben wir uns vorhin gesagt, wir haben deutsche Sprichwörter ins Englische übersetzt und du sagst uns, ob du verstehst, was damit gemeint ist. Ja?
Okay.
Okay. That is to me jacket like trousers.
Oder yellow jacket like yellow trousers.
Das ist mir so, das ist ein, so wie Jacke, so wie Hose.
Ja. Ja.
Kennst du das?
Ja, das sind beide gleich.
Jacke wie Hose, ist vollkommen groß.
Same.
Yeah, exactly.
I only understand train station.
Ich habe nur Bahnhof.
Finde ich sehr gut.
Boom.
You don't have all the cups in your cupboard.
Du hast nicht alle Tassen im Schrank. Du bist ja halt...
Gibt's das im Englischen auch? Was sagt man da?
What would you say?
You fucking idiot.
Also we say in Ireland, we say Idiot. Idiot is like...
Idiot.
Idiot is like somebody who's not that intelligent.
Ja, Idiot halt.
It's just fucking Idiot.
Ihr seid einfach sehr einfach.
Wir sagen ziemlich oft fuck. Fucking Egypt.
Fucking Egypt. Dann sag ich mal, Holla the Forest Fairy.
Ah oh, ja, Holla, das hat meine Frau mehrmals gesagt. Die Frau Holla.
Nee.
Nee?
Nee, Holla the Forest Fairy. Übersetz mal.
Holla der Forstfee.
Ja, Waldfee.
Waldfee.
Holla die Waldfee.
Ah, Holla die Waldfee, ja, ja. Holla die Waldfee. Wie sagen die das in Franken? Sagen die das ab die Waldfee?
Ab die Waldfee.
Aha,
okay. Ja, ja. Ah, okay. Ja, ja, ja.
Gibt es das im Englischen?
Wir haben keinen.
The Forest Fairy?
Does the bear shit in the woods?
Is the Pope Catholic? Wir haben mehrere Sprüche. Ich glaube, ich kenne die Deutschen besser jetzt im Moment. Aber
Weiter Kategorie. Das passt ja ganz gut rein. Die schwierigsten und komischsten Wörter für dich in Deutsch. Gibt es da eins oder zwei?
Oder deine Hatelist?
Also am Anfang würde ich ehrlich sagen, ich war super schwer, so weil es ist ich.
Ja,
aber ich.
Das ist in Berlin aber gut.
Ich. Ja, ja, bei ich war ich schon dabei, aber und fünf, was ich immer noch nicht
fünf. Fünf kann das mit Ü, ne?
Aber fünf kann unser Henk kann bis heute auch nicht fünf. Stimmt, denn der ist noch länger fünf, in Deutschland und der sagt immer fünf.
Ja,
fünf.
Der englische Botschafter hat neulich gesagt, habe ich gelesen, dass die Deutschen ja eigentlich ein bisschen als humorlos gelten oder eben nicht so lachfreundlich oder so. Aber er meinte, er hat ja lange hier gelebt und er findet, dass die Deutschen da zu Unrecht.
Definitiv ein Klischee, was nicht stimmt, oder?
Klischee erliegen, stimmt es?
Ja, ich total. Ich habe viele von den Deutschen, du kennst mich, ich muss lachen, sonst gehe ich nach Hause. Und ich lache sehr viel und gerne. Und ich glaube, dass das Comedy-Kultur hat ein bisschen gelitten. Es war halt so Ironie und politische Comedy, die nicht so unbedingt witzig waren. Mhm. Und jetzt langsam, aber es ist ein Kristall oder irgendwie so verschiedene Komiker, die ich einfach wahnsinnig gut finde, die über alles lachen können.
Mhm.
Das finde ich halt dann wieder der Kultur, die gibt's halt. Der hat einfach keine Plattform, der hat es nicht gesehen. wir reden auch ganz ehrlich gesagt, Hollywood hat ziemlich viel dazu geführt, irgendwie so das Außenbild von Deutschland. Ich meine, what is your name? Sag ich, habe nie diesen Akzent in Deutschland gehört, aber in jeder fucking Hollywood-Film. Also das
geil ist auch teilweise in Indiana Jones-Film, ne, mit diesen Nazis. Die sprechen ein Deutsch teilweise. Das gibt's gar nicht. Stackenblocken-mäßig. Ne?
Ey, die wahrscheinlich haben die hat niemand gefragt, was die für einen Text sprechen, weißt du?
Ja klar. Ja.
Die haben einfach gesagt, dann ich gehe
so um die German.
Ecke und kauf mir halt zwei Brötchen. Aber ich gehe jetzt um die Ecke, kauf mir zwei Brötchen.
Also, genau. Irgendeine krasse deutsche Eigenart, die du magst? Wo du sagst, das finde ich eigentlich super.
Weil ich,
was ist noch für deutsche Klischees?
Pünktlichkeit habe ich für meinen Vater. Also, ihr könnt behaupten, dass es euch gehört, aber mein Vater ist pünktlich. Wir beiden, wir gehen fliegen zusammen irgendwo, da sind wir immer 2 Stunden, bevor wir einchecken müssen da. Also, es ist echt eine Krankheit bei uns. Ich glaube, ich würde es eher so sehen, ich passe mich hier gut an, weil manche Dinge, die ihr macht, mag ich auch.
Ach komm, also, die deutsche Küche zum Beispiel. Was ist damit?
Ganz ehrlich gesagt, wenn ich am Anfang in Deutschland war ich im Süden, bin ich immer in ein deutsches Haus gegangen.
Klar,
da habe ich irgendwie so eine Haxe gehabt, irgendwie so ein Master nehmen. Also das ist idyllisch. Irgendwie so, wenn du in irgendeinem Biergarten sitzt, die Welt ist in Ordnung. Halt. Ja. So, ich meine, klar ist es nicht überall zu haben, aber wenn man in Bayern ist. Und ich meine, ich habe in Bayern gespielt, in München habe ich in Sturmclub gespielt, so ein alter Club mit meinem Irischband. Und bin ich über die Wiese gelaufen, weil es war September, wenn das Oktoberfest stattfindet. Ich hatte zu der Zeit Dreadlocks. Könnt ihr euch nicht vorstellen, ist nicht wichtig. Aber die haben mich so ausgelacht. Weil die alle, ich habe gedacht, die sind gelandet. Aus dem U-Bahn-Station kam nur Lederhose. Nur. Ich habe gedacht, halt,
das ist das für gelandet.
Und das ist schon über 20 Jahre her. Aber ich habe es geliebt, weil ich liebe Kultur zu sehen.
Ja.
Weißt du, ich meine, zum Anfassen irgendwie so. Und jeder kann, also ich glaube, du kannst alles kritisieren und irgendwas Falsches sagen. Ich sehe sehr viel Schönes. Aber es ist ein Kirmes in Hessen. Lebe ich. Also, das ist ein Feier, die verpassen wir uns gern.
Und Köln, Fasching?
Das ist ja dann ein bisschen zu weit gegangen.
Fasching ist crazy.
Ist ein bisschen zu weit. Das ist so Wochenende in Dublin halt irgendwie ein Übertreiben halt. Wie so, bist aufgewacht und auf einmal hast du ein Clown-Outfit an. Und dann hast du die andere Hälfte von meinem Pferd und denkst dann, fuck, wo ist die andere Hälfte? Aber ich finde, also Fasching ist nicht unbedingt meins. Ich brauche nicht einen Grund. Ich gehe einfach gerne mit Freunden irgendwie so feiern und muss mich nicht. Aber eine meiner besten Freunde ist Kölner und das ist für ihn heilig.
Ja, klar, also, genau.
Das ist sein Ding halt irgendwie.
Wenn du daherkommst, die sind damit aufgewachsen. Das gehört dazu zur Kultur. Was mit St. Patrick's Day? Das gibt's ja hier auch, ne?
Feierst du den?
Weniger, weil, wenn ich dir ehrlich bin, das ist schon, wo Heimweh wirklich steigt. Und da mag ich gar nicht ein Opfer von Emotionen zu sein. Und ich habe auch ein tolles Leben und würde nie sagen, halt, oh, ich war gerne zu Hause. Ich habe in viele irische Kneipen gearbeitet am Anfang und da habe ich sehr viel Iren erlebt, wo die alle so bereut haben, dass die gekommen sind und dann auch nicht wieder wegkamen. So, und Alkohol natürlich eine Rolle gespielt. Und ich wollte nie so eine Mentalität haben. Ich habe immer gedacht, hey, wenn es mir hier nicht passt, dann gehe ich weiter. Das ist der Freischein als Gast. Du kannst kommen, du kannst auch gehen. Ja. Und ich liebe es hier. Ich bin super happy und glaube, ich versuche zu vermeiden, das, was ich sehr vermisse. Und das ist natürlich meine Familie und meine Kultur zu Hause und Freunde. Aber über die Jahre habe ich natürlich mehr Freunde hier als da. Und ich glaube, ich habe immer so Kapitel in meinem Leben geschrieben. Und Irland war ein ganz großes Kapitel, die immer noch so eine gewisse rote Faden hat in meiner Geschichte. Aber ich glaube, dass ich nicht wieder irgendwie so nach Hause ziehen würde. Ich würde nicht wissen, warum. Es ist halt, vielleicht ziehen wir halt nach Island. Sowas könnte ich mir vorstellen, um einfach ein neues Kapitel zu schreiben. Aber ich merke das bei vielen Iren, die raus aus Irland kommen. Wenn die zurückkommen, sind die sehr kritisch. Und ich will unbedingt das vermeiden, dass ich irgendwie so, weil in Deutschland lernst du halt eine gewisse Ordnung, wo du merkst halt, oh, das funktioniert. Und was man liebt an Irland, das manchmal funktioniert das nicht.
Ja.
Also manchmal kommt der Bus einfach nicht.
Was ja, aber das ist halt so die Romantik, das geht ja vielen so, die aus der Heimat in ein anderes Land und da aufwachsen oder so, die aus Heimatverbundenheit irgendwo hinzieht, was vielleicht gar nicht so, ihren,
so echt
in Wirklichkeit ist, ne? In der Heimat dann noch stattfindet.
Ich habe das in England auch erlebt, so viele Irlander, die wirklich gefragt, wie ist es denn zu Hause? Und denkst halt, Ryanair, 50 Euro.
Ja,
geh mal gucken. Aber die sind in diese Romantik gefangen und ich glaube, ich wollte nie da sitzen und denken halt, ah, damals. Und ich hoffe, dass ich das vermeide halt einfach, weil ich führe halt ein tolles Leben. Ich bin super dankbar davor und will es eher genießen, als zu denken, dass ich bereue irgendwas. Und ich meine, wie ihr beiden habe ich vieles gemacht, die vielleicht Fehler war, aber das gehört alles
dazu. Nee, wir nicht eigentlich.
Wir machen keine Fehler.
Also ich könnte 2 oder 3 ansprechen jetzt.
Gut, dann kommen wir auch schon zum Ende.
Nee, was mich noch interessiert, wir sprachen vom Dosenstechen Backstage. Deine wildeste Backstage-Party? Wahrscheinlich eher in den frühen Jahren, oder?
Ja, also wenn ich ehrlich bin, ich war auf jeden Fall wilder. Ich habe, also da gab es einen genauen Moment bei mir, wir waren in einer Talkshow mit Raymond und der war so Monitors unter den Tisch, wo wir gesessen haben, so Bildschirm, Monitors und dann habe ich mich selber gesehen, ich dachte halt, oh my God, ich sah so scheiße, also richtig,
fertig.
Also am Ende.
Ja.
Und ich sagte, fuck this shit. Und dann habe ich wirklich so eine Handbremse eingesetzt und gesagt, okay, das muss ich ändern. Und weil ich meine, ich liebe das auch, was wir machen. Und man darf es halt nicht einfach wegschmeißen, weil man zu viel Spaß hat. Also ich bin halt, ihr kennt mich, ich bin gerne der Letzte an der Bar, aber normalerweise, wenn ich morgen nicht arbeiten muss.
Hm.
Also das ist so mein Balance halt. Wenn ich arbeiten muss, dann ist die Arbeit wichtiger. Ich glaube, der wildeste Party, die ich jemals gehabt habe, das kann ich nicht erwähnen, aber auf jeden Fall eine, wo ich in Hamburg war.
Nach der haben wir aber gefragt.
Na, also in Hamburg einmal habe ich gemerkt, das Backstage war so langweilig und ich meine so langweilig. Ich habe mich enttäuscht gegenüber meinem selbst Teenager, Junge, der so, wo ich dachte, als ich Teenager war, habe ich davon geträumt, in diese Backstage zu stehen und alle reden über fucking, weiß ich nicht, irgendwie so richtige langweilige Sachen, so wie, ja, mit Curry kann ich überhaupt nichts anfangen. Und dann bin ich einfach aufgestanden und habe ich die Birne in den Raum mit einem Kopfnuss gemacht und habe ich die aus dem Dach so gemacht und alle so mit manchmal halt, und so fühlt sich das an, wenn es rockt.
Richtig.
Ich habe den Hausverbot bekommen, aber...
Das gehört zum guten Ton als Rockstar.
Ja,
Hausverbot, sonst ist es langweilig, come on.
Ja.
Oder?
Es ist aber lange her, nur für den Zuhörer, das ist lange, lange, lange her, ne?
Also 2, 3 Jahre ist es schon her, ne?
Easy.
Easy going.
Letzte Woche war ich nicht in den Club.
Gib uns noch deine Lieblingsalben, die 3 wichtigsten Alben für dich in deinem Leben.
Fuck, das ist so schwierig.
Ihr wisst schon. Mega schwierig.
Ja, aber wenn ihr das fragt, also okay, Pearl Jam 10, das muss ich sagen.
Okay.
Die ist eine der wenigsten Platten, die man vom Anfang bis zum Ende hören kann, ohne einen Skip, ohne ein weiteres, also irgendwas nicht zu Ende zu hören. Pink Floyd The Wall ist mir gerade im Kopf gesprungen, weil wir tatsächlich das, als Student, ich denke jetzt gerade an einen Teil von meinem Leben, wo ich so mich selber entdeckt habe. Und da waren gewisse Albums dabei. Und Pink Floyd The Wall war so, ja, wo wir ein bisschen ausgetauscht haben und es war crazy. Und irgendwie fand ich das Album total crazy. Und melodisch, aber crazy gleichzeitig. Und Nirvana Bleach. Tatsächlich.
Bleach, ja. Geil, Tatsache.
Ja, aber
also das Album 4 Smells Like Teen Spirit. Genau,
weil das kam under the hand.
Ja.
Also das war echt so ein Copy.
Also du gehörst zu denjenigen, die Nirvana schon vor Nevermind auf dem Schirm hatten.
Ja, ja. Und ich meine, das war einfach, du dachtest, what the fuck is that? Something crazy. This is crazy. Und Nevermind war auch ein Wahnsinnsalbum, aber ich glaube, wenn du sagst, okay, diese Phase deines Lebens, was hat dich geprägt, das waren auf jeden Fall 3 Albums. Da gibt es also ein Geschenk an allen, da gab es eine Band, die heißen Baby Chaos, die kamen aus Schottland, die waren eigentlich der Vorgänger von Limp Bizkit, würde ich behaupten, hat Alright. Keiner auf dem Schirm und die haben sich aufgelöst, bevor diese ganze so
New Metal
irgendwie so kam und die waren aber viel besser. Und die
haben Baby sich auch Chaos.
Baby Chaos.
Zieh ich mir rein.
Ja, yeah, my God, where's. Ich kann manche Titel nicht aussprechen, weil die sind ziemlich über 18, aber auf jeden Fall hör das Album, das war crazy. Du kannst auf YouTube hören. Habe ich einmal eine Walk Down Memory Lane gemacht.
Großartig.
Na, da ziehen wir uns mal rein. Ja. Tipps, Musiktipps. Wir haben auch immer noch eine Kategorie, die wir ansprechen wollen. Immer Bosshaus gibt es euch auf die Ohren und wir kramen immer irgendwas raus, was nicht mehr so bekannt ist oder
noch
gar
nicht
bekannt ist, was wir denken, viele nicht kennen, aber es kennenlernen sollten. Und zum einen haben wir uns da dieses Mal die Band Smokestack Lightning ausgesucht aus Nürnberg. Ist schon ziemlich lang, 95 gegründet. Ich kenne auch ihre Band davor, die hießen Brewsters damals, auch sehr geil. Also es geht in
Brewsters kenne ich witzigerweise.
Brewsters, ja. Ja, das war auch ein Trio, Bassgitarre, Schlagzeug, Rockabilly.
Kennst du die Refrigerators? Das war auch so ein Ska, aber auch so leichte, es war eine definitive Ska-Band. Mhm. Aber in Freiburg, wo wir gewohnt haben, da waren ganz viele Rockabilly und die Gitarrist eigentlich kommt komplett aus der Rockabilly-Szene damals von Raymond.
Ja, total. Echt geil.
Mit der Tolle und. Ja.
Stimmt.
Der Gibson, weiße Gibson 335.
Ja, er sah auch immer ein bisschen so aus, hast du recht.
Ja. Ja, die machen natürlich auch Rockabilly Country, aber auch so ein bisschen 60s, Soul, R&B.
Waren auch viele Jahre bei uns mit auf Tournee.
Ich habe mit denen schon, also damals mit dem Brewster noch als Teenager zusammengespielt. Also ich kenne den Bassist Bernie und Sänger zum Beispiel schon ewig lange. Ja, also und ein Drummer, also die meisten aus der Band. In der Zeit haben sie auch schon tatsächlich viel zusammen mit Chris Isaak, Lamb Chop, Calexico und mit Bosshaus zusammengespielt. Sie haben super, super Songs. Leider, in Anführungszeichen, kennt man nur ihren bekanntesten, ihre Interpretation von Unknown Stuntman, die natürlich grandios ist, aber die haben...
I'm the Unknown Stuntman.
Genau, Lee Majors.
Lee Majors, wow.
Und die haben natürlich grandiose Songs, also das ist ein klare Empfehlung, klarer Tipp, Smokestack Lightning, übrigens auch die feste Backing-Band von Bela B.
Seit vielen Jahren schon,
von den Ärzten. Tipp von uns jetzt hier, hört euch mal Big Kahuna an oder eben Unknown Stuntman.
Finde ich gut. Ja. Zweiter Musiktipp. Auch Rockabilly im weitesten.
Ja.
Und zwar Kitty, Daisy and Lewis. Kitty, Daisy and Lewis kommen aus London. Ist fast Irland. Nicht ganz.
Aber wir haben das nur gebaut und in die Rechnung gestellt.
Kitty, Daisy and Lewis ist eine Family Band. Das sind zwei Schwestern und Bruder. Also ja. Kitty, Daisy, die Schwestern. Lewis ist der Bruder und die sind unterwegs immer mit Mutter und Vater.
Ja.
Vater spielt Gitarre, Mutter meistens den Kontrabass und das ist ein geiles Erlebnis, die
man
zu sehen.
Ich muss sagen, dass der Sohn eine der hübschesten Jungs auf dieser Erde ist.
Absolut, die Mädels aber auch.
Ja, die Mädels sind auch
eine hübsche Familie.
Ich darf das nicht sagen, aber die Junge kann ich gleich Kompliment geben, halt, ohne dass ich Ärger kriege.
Aber die sind nicht nur hübsch, die machen auch coole Mucke, weil die machen halt so richtig Vintage
Ich habe die
Sound.
Gesehen. Ich habe in Hamburg in der Bullerei von Tim Melzer haben die gespielt.
Ja, das cool. kann sein, ja. genau.
Und das war ihr, glaube ich, Album, weil ich war schwer beeindruckt. Also
falsch die sind echt geil. Wir hatten sie auch schon hier im Studio, wir haben Songs mit denen aufgenommen schon zu, ich glaube 2010 oder wann haben wir Wohlheide gespielt?
Das war 2009.
Neun, da hatten wir sie auch schon eingeladen als Support Act. Also auch schon viele Jahre begleiten wir deren Wege. Sind natürlich jetzt auch ein bisschen älter geworden. Ich glaube damals in der Wohlheide waren die so zwischen 14 und 17 oder so.
Ja.
Jetzt sind es schon auch junge Ladies und ein junger Mann geworden. Haben sie auch musikalisch hier ein bisschen mehr in das 60s-Bereich oder 70s fast schon. Also funky sind es ja auch ein bisschen geworden. Viel Reggae-Einflüsse.
Aber immer sehr vintage. Und das Geile ist, die leben das halt komplett. Ne? Die nehmen auch alles mit altem Equipment. Also alle Platten, die machen, sind aus der Zeit auch immer das Zeug. Also Equipment, Technik, Amps.
Die eine Mädel ist Schlagzeug und unglaubliches Timing. Also das habe ich in Erinnerung und sie hat auch, es war kein konventionelles Schlagzeug gespielt, sie hat, glaube ich, alles mögliche für Percussion gehabt, irgendwie so, wow.
Ja, also geile Band, zieht euch die mal rein, eine richtige Family Band und sehr talentiert. Kitty, Daisy and Lewis als Songtipp. Polly Put the Kettle On ist ein alter Blues-Titel von Little Walters, glaube ich.
Polly Put the Kettle On.
Und Going Up the Country ist natürlich einer der bekanntesten Songs, die man vielleicht schon mal gehört hat. Also zieht's euch rein, Kitty, Daisy and Lewis, soweit die Tipps.
Dann sind wir schon fast am Ende, Ray.
Ende Gelände.
Ende Gelände.
Ja. Wochenende.
Wie sagt man auf Englisch? Ende Gelände, End Area.
End of the Road.
End of the Road.
End of the Road.
End of the Road.
So, hier ist the End of the Road. Aber weiter geht's demnächst für uns alle. Schön, dass du da warst.
Ich habe mich sehr gefreut, Fernland.
War es ein ganz besonderer Podcast mit dir.
Nee, war geil, auch sehr interessant. Geile Geschichten über Irland und Hey Brazil.
Ja. Hi Brazil.
Sehr geil. Vielen Dank, Ray. Wir sehen uns ja immer wieder.
Immer wieder.
Beim nächsten Mal sind wir bei dir.
Also, Ray.
Tschüss.
Ciao.
Ciao, die Brothers.
Das war Rodeo Radio. Der Bosshaus Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob-App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.